Heute Nachmittag haben wir den Schwerpunkt Erwählung abgeschlossen und kommen ab heute Abend zur Berufung. So sehr diese beiden Themen miteinander verknüpft sind und so oft das sich sogar überschneidet oder das als Synonym gebraucht wird, gibt es doch bemerkenswerte Unterschiede. Und zwar, einmal sind das ganz unterschiedliche hebräische und dann auch griechische Worte. Ich möchte so sagen, während das Thema Erwählung schwerpunktmäßig im Alten Testament behandelt wird, liegt bei Berufung der Schwerpunkt auf dem Neuen Testament. Erwählung ist vom Sprachlichen beinhaltet das Prüfen. Ich möchte es mal so banal sagen, hat das was mit Sortieren zu tun. Während bei der Berufung tatsächlich die Anrede im Vordergrund steht. Der Ruf, dass mit der Stimme jemanden zu etwas bestimmen. Und da ist es nämlich noch sprachlich im Deutschen auch miteinander verknüpft. Jemanden bestimmen ist dasselbe wie berufen. Das hat mit der Stimme oder mit dem Ruf zu tun. Erwählung, das ist das Sortieren. Während das eine die Erwählung nämlich sich schwerpunktmäßig auf die Person konzentriert und auf die Beziehung, hat die Berufung häufig was mit den Fähigkeiten zu tun. Wir merken das nämlich tatsächlich noch auch im Wort Beruf. Vielleicht helfen uns diese Vorbemerkungen sowohl den Zusammenhang als auch die Unterschiede besser zu verstehen. Auch hier möchte ich wieder in der Reihenfolge der biblischen Bücher, des biblischen Kanons vorgehen. Wer weiß, dass jemand zufällig, wo das erste Mal von jemandem Berufenen die Rede ist? Die aus der Jugendgruppe könnten sich eventuell erinnern, weil das nämlich mal Thema unseres Seminars gewesen ist zur selben Zeit, ich glaube vor 2 Jahren. Da ging es um Kreativität. Nee. Richtig. Zählt ja zusammenkommt. Ganz genau. Das ist der Punkt. Genau, das ist das. Und zwar steht es im zweiten Buch Mose, Kapitel 31. Im zweiten Vers, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda. Wir warten das gleich. Er hat den berühmten Vorfahren. Na. Nein. Ich habe es eben vorgelesen. Da müsste es bei dem einen oder anderen vielleicht klingeln. Ja, natürlich. Wer war denn das? Nein, das war Isai, kam viel, viel später. Aaron und Hur, deswegen kommt nämlich der Name Aaron, waren die beiden, die die Hände Moses stützten, als das Volk im Kampf war mit den Amalekitern und Josua diese Wegelagerer bekämpft. Dessen Enkel ist der von Gott mit Namen berufene Mann, der dieses außergewöhnliche Geschick hat, die Stiftshütte zu gestalten. Ja. Der hatte noch einen Genossen. Wer erinnert sich? Genau. Oholiab war der Kollege aus einem anderen Stamm von Israel kommend. Da lesen wir das erste Mal von jemand Berufenen. Und da wird nämlich das schon deutlich, der Bezug zu seinen Fähigkeiten. Der ist nicht erwählt, um das zu tun, denn da käme es auf seine charakterliche Qualität an. Sicher, mit solchen Vorfahren hat er auch eine entsprechende charakterliche Qualität. Wenn sein Großvater Diabeter war, der mit dafür gesorgt hat, aber der praktische Beter, nicht der 24-Stunden-Gebet oder sowas erfunden hätte, sondern der praktisch in dem Moment, wo das nur tut, den betenden Mose unterstützt, dann ist das natürlich etwas, wovon man ausgehen kann, dass das in der Familie gepflegt wird. Dass das ein Mann Gottes war. Nun könnte man denken, er müsste ja vielleicht solche geistlichen Gene vererbt haben, dann muss sein Enkel erst recht ein Beter sein. Ist er auch nebenbei gesagt, weil nämlich alle Gegenstände, die er fertig zur Anbetung Gottes sind, aber eben auf eine ganz andere Weise. Und ich möchte heute mal den Augenmerk darauf legen, dass auch das Geschick unserer Hände Gebet sein kann. Die Mönche haben das damals gewusst, indem sie ihren Wahlspruch Ora et Labora hatten, bete und arbeite. Und wir sind diese Tage schon mal darauf gestoßen, dass nämlich die schöpferische Fähigkeit und Kraft Gottes uns Menschen weitergegeben ist. Und deswegen ist das Werk der Hände, oder ich sage es mal ganz platt, das Handwerk eine gottgewirkte Fähigkeit. Vielleicht denken heute die meisten, die müssen unbedingt studieren. Ich selber bin überaus dankbar, dass meine Mutter mich dazu gedrängt hat, nicht nur mich, sondern meine Geschwister gleichzeitig, ein Handwerk zu lernen. Und wenn wir die Berufungsgeschichten der Männer Gottes mal betrachten, da werden wir eine Entdeckung machen. Jeder, den Gott an ein bestimmtes Werk getan hat, in einen geistlichen Dienst, hatte vorher seine Ausbildung in einem entsprechenden, nüchternen Fachberuf. Da ist Mose, der nicht etwa durch die Weisheit, die er 40 Jahre in Ägypten gelernt hat, sich qualifiziert hat zum Führer des Volkes Israel, sondern die 40 Jahre, die er in der Wüste Schafe gehütet hat. Da ist in derselben Weise David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes dadurch wird, dass er als junger Hirte gelernt hat, sich um jedes einzelne Tier der Herde so zu kümmern, dass er dabei kämpfend das verteidigt hat, und das tut er dann, bis er seine Bestimmung erreicht hat, dass nämlich dem Volk Israel der Raum erkämpft war, der ihm von den ganzen Völkern rundherum immer wieder streitig gemacht worden war. Das kann man in den Zeitsprüngen bei den Propheten lesen. Das ist Jeremia, der als Maulbeerfeigenzüchter, Visionen hat von Früchten und von daher genau beurteilen kann, welche Qualität die haben müssen, bis hin zu den Fischern, die Jesus zu Menschenfischern beruft, und zu dem Zeltmacher Paulus, der das Haus Gottes, nämlich die Gemeinde, baut. Bei Jesus müsste man das nur so sagen, der Zimmermann, der mit Holz arbeiten kann, an dem er dann hängt. Ich glaube nicht, dass man das dort so sagen kann. Ich weiß es nicht. Also das ist nicht das, was mir dabei auffällt. Aber zumindest ist diese Sache, dass auch Jesus genau einen nüchternen Beruf gelernt hat und nicht etwa irgendein Studioses gewesen ist, der seine Zeit mit Theoretisieren verbracht hat. Ein praktischer Mann, der deswegen auch mit praktischen Männern umgehen konnte. Also Tipp Nummer 1, vernachlässigt unter keinen Umständen eure handwerklichen Fähigkeiten. Jeder von uns sollte das, wozu er geschickt ist, mit allem Eifer und mit allen Möglichkeiten auszubilden, zu vervollkommnen und einzusetzen suchen. Weil das eine ganz entscheidende Vorbereitung ist für einen qualitativen Dienst im Reich Gottes. Und so unterschiedlich wie die Berufe sind, so unterschiedlich sind auch die Aufgaben im Volk Gottes oder im Leib Christi. Wie das Bild von den verschiedenen Körperteilen, Gliedern eines Leibes, meint ja auch, dass eben nicht alle dieselbe Verrichtung haben, sondern dass ganz unterschiedliche Aufgaben für jeden da sind. Und das lernt man nun mal tatsächlich am besten mit der Arbeit seiner eigenen Hände. Das Zweite, was damit zusammenhängt, Gott ruft mit Namen. Das macht uns unverwechselbar. Deswegen kann das nicht von einem auf irgendjemand anders übertragen werden. Und das unterscheidet eben auch eine Berufung von der Erwählung. Erwählt wird man in das Volk Gottes hinein, berufen wird man zu was ganz Speziellem. Und doch ist es ein und derselbe Gott und doch betrifft das auch einen und denselben Menschen. Gott hat uns sowohl erwählt als auch berufen. Er hat uns gewählt, rauszukommen aus der Welt in die Gemeinschaft der Heiligen und in seine Gegenwart. Und er hat uns berufen zu einem ganz konkreten, speziellen Dienst, der sich wiederum von den Diensten anderer durchaus unterscheidet und, ich sag's mal so, sogar immer unterscheidet. Es gibt nie zwei Menschen, die genau denselben Dienst haben oder die exakt dieselbe Berufung hätten. Es gibt aber Millionen Menschen, die derselben Erwählung teilhaftig geworden sind. Und das sagt mir, dass Gott uns sowohl passend für Gemeinschaft macht, als auch unsere individuelle Prägung nicht nur respektiert, sondern fordert. Und das gibt es kaum woanders auf der Welt. Ich glaube, es gibt es nirgends anders. Das oberste Ziel von Therapie, also speziell von systemischer Familientherapie, in der ich ausgebildet worden bin, ist die sogenannte bezogene Individuation. Das heißt, das Ziel solcher therapeutischen Hilfen ist, Menschen fähig zu machen zur bezogenen Individuation. Das meint, Individuation heißt zur Ausbildung ihrer eigenen Persönlichkeit, aber gleichzeitig zur Fähigkeit, diese Persönlichkeit in Bezug zu anderen Menschen, mit anderen Persönlichkeiten, mit anderen Prägungen zu setzen. Und das auf eine gelungene Weise. Und das ist ungefähr das, was die Bibel ausdrückt mit erwählt und berufen. Erwählt passend für die Gemeinschaft, bezogen und individualisiert, individuiert eigentlich. Nicht individualisiert bedeutet eigentlich ausgeprägt zu Lasten anderer, aber individuiert als Persönlichkeit zur vollen Reife gekommen. Das will Gott. Freut mich. Das Besondere, was uns begegnet, ist, während wir gesehen haben, dass es vergleichsweise wenige Menschen sind, die Gott namentlich erwählt, ist, dass bei der Berufung praktisch Voraussetzung, sonst könnte ich den nämlich nicht rufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Diese Stelle hatten wir ja schon im Buch Jesaja Kapitel 41. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das bedeutet, Gott kennt uns. Er kann was mit uns, mit unserem Namen anfangen. Er erinnert sich an uns. Und er hat für jeden eine ganz spezielle Funktion. Und die unterscheidet sich vom anderen. Das ist mit dem Grund, warum wir einander nicht beneiden sollen. Oder warum wir uns nicht vergleichen müssen, weil jeder eine ganz spezielle Aufgabe hat. Innerhalb des Rahmens, in dem Gott uns, oder des Raumes, in den Gott uns hineingerufen hat. Das Zweite, was auffällt, auch ganz am Anfang, und das unterscheidet sich eben nicht von dem, was wir über die Erwählung wussten, steht im 4. Buch Mose, Kapitel 1, und dort lesen wir im Vers 16, den Zusammenhang. Je ein Mann für den Stamm soll bei euch sein, ein Mann, der das Haupt von seinem Vaterhaus ist. Und dies sind die Namen der Männer, die euch beistehen sollen. Für Ruben Elizur, der Sohn Shedeus. Für Simeon Shelumiel, der Sohn Zurishaddais. Für Juda Nachschon, der Sohn Aminadabs. Wir erwarten das, nebenbei gefragt. Nein, Nachschon. Einer aus der Geschlechterreihe Jesu. Wir lesen das in Matthäus. Aminadab aber zeugte Nachschon. Nachschon aber zeugte Salmon. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Bitte. Die Geschlechtsregister sind hochinteressante Teile. Überlest die bloß nie. Für Issachar, Netaneel, der Sohn Zuas, für Sebulon Eliab, der Sohn Helons, für die Söhne Josefs, für Ephraim, Elishama, der Sohn Amihuds, für Manasse, Gamliel, der Sohn Bedazurs, für Benjamin, Abidan, der Sohn Gideonis, für Dan, Achieser, der Sohn Amishadais, für Aser, Pagiel, der Sohn Okrans, für Gad, Eliasaph, der Sohn Deguils, für Naphtali, Achira, der Sohn Enans. Das waren die Berufenen der Gemeinde, die Fürsten der Stämme ihrer Väter. Sie waren die Häupter der Tausend Israels. Und berufen muss man sich wirklich vorstellen, genau wie das Wort sagt. Das waren die, die zusammengerufen wurden, wenn es irgendwelche Befehle an das Volk Israel auszugeben, wenn irgendwelche Befehle an das Volk Israel auszugeben waren. Wie wurden die zusammengerufen? Weiß das jemand? Genau. In Kapitel 10, Vers 2 heißt es, mache dir zwei Trompeten aus Silber. In getriebener Arbeit sollst du sie machen und sie sollen dir zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch der Lager dienen. Für die Erwählung braucht es keine Werkzeuge. Das ist das Wort Gottes alleine. Aber für die Berufung kann man Hilfsmittel benutzen. Was heißt das für uns? Erinnert ihr euch, dass ich davon geredet habe, dass man auch als Leiter irgendeines Werkes oder Dienstes nicht wissen kann, wen Gott erwählt hat. Und wie ich bis heute immer wieder überrascht bin, wen Gott sich wählt für ein bestimmtes für einen bestimmten Dienst. Aber dann zu deren Berufung kann ich natürlich jegliches Hilfsmittel benutzen. Das Telefon, die E-Mail oder ein Brief oder eine persönliche Anrede. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn man versucht, eine Erwählung, und zwar eine göttliche Erwählung, mittels irgendeiner Urkunde zu manifestieren, dann ist man ganz sicher daneben. Man muss schon warten, bis Gott jemanden zeigt, den er erwählt. Aber den dann mit einzubinden, dessen Berufung konkret zu benutzen oder praktisch dienstbar zu machen, da sind wir vollkommen frei und verantwortlich in der Methode, wie wir damit umgehen. Gott hat aber eine spezielle Methode für das Volk gewählt. Das war die Trompete. Und zwar diese spezielle. Es gab noch andere Lärmtrompeten, die man dann im Kriegsfall geblasen hat. Aber diese beiden speziellen Trompeten, warum eigentlich zwei? Genau. Wirklich. Der Ruf der einen musste durch die andere bestätigt werden. Könnte ja sein, einer pustet die bloß mal durch, weil da gerade so ein Grashüpfer reingekrabbelt war, oder? Dann war das noch kein Aufbruch. Erst wenn beide Trompeten gleichzeitig geblasen werden. Dann wissen das alle. Und wisst ihr das? Bis heute ist Berufung, denke ich, auf dieselbe Weise erlebbar. Geht nicht los in der Meinung, dass Gott euch zu irgendwas motiviert, wenn es nicht durch eine zweite Stimme bestätigt ist. Man braucht nicht drei, vier oder fünf, zwei. Jede Sache wird bestätigt durch zwei oder drei Zeugen. Das ist eine erstaunliche Sache, dass der Auftrag für irgendeinen bestimmten Dienst oder für den nächsten Schritt immer diese zweite Bestätigung braucht. Ich finde das unglaublich hilfreich, ganz praktisch hilfreich, dass wir nicht uns irritieren lassen durch einen einzelnen Ruf, einen einzelnen Eindruck. Es gibt viel Verwirrung im Volk Gottes, wenn jemand meint, Gott hat zu ihm geredet. Wenn das so ist, dann wird Gott das mindestens einmal bestätigen. Wenn wir gelernt haben, auf diesen Ruf zu hören, wir können davon ausgehen, dass nach einer bestimmten Zeit der Wüstenwanderung, nachdem diese Posaunen oftmals geblasen worden sind, dann Leute auch beim ersten Ton schon sagen, ach, wir müssen los. Aber erst bei dem zweiten Ton heißt es tatsächlich, komm Kinders, einpacken, geht weiter. Finde ich eine ganz große Gnade, dass Gott uns den zweiten Ruf der Bestätigung gönnt. Dass wir nicht unsicher sein müssen, wie das oft ist. Kennt ihr das? Man wird nachts wach, das Telefon geklingelt, war das der Wecker? Und wenn man dann sein Telefon so eingestellt hat oder sein Wecker, dass da tatsächlich ein zweites Mal piepst, und dann weiß man, ja, es war so. Der erste Ton kann auch ein Irrtum sein. Das nächste, was wir von Berufenen hören, ist gleich eine Katastrophe. Im selben Buch, Kapitel 16, und Korach, der Sohn Jitzhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, unternahm es, und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und Un, der Sohn Pelitz, die Söhne Rubens, und sie standen auf gegen Mose mit 250 Männern von den Kindern Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, Männern von Namen. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen, lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde, sie allesamt sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung Gottes? Was sagt uns das? Ich sag's mal wieder ganz profan. Erwählung top Berufung. Erkennt das? Tic-Tac-Toe? Stein schneidet Nee, Schere schneidet Papier und Stein schleift sie ab. Und Erwählung toppt Berufung. Das waren berufene Männer, aber Mose war der Erwählte Gottes, haben wir gestern oder vorgestern gehört. Wenn das im Volk Gottes beachtet würde, gibt es weniger Abspaltungen, Sektierereien, Streit und Zerrüttung. Wenn Gott jemanden erwählt hat zu einem bestimmten Dienst oder Amt, dann ist es nicht legitim, dass jemand, der eine Berufung hat, dem in die Parade fährt. Gott duldet das auch nicht. Zu anderen Zeiten funktioniert das besser. Ich erinnere daran, Saul war auch ein Erwählter Gottes, auch das haben wir gelesen, und David war ein Erwählter Gottes. Und David hatte eine Menge berufener Männer, seine Helden zum Beispiel. Ja, die werden ja namentlich alle genannt. Berufen, Leiter des Volkes zu sein. Ich glaube, ich bin mal drauf gekommen dieser Tage, oder? Doch, ich habe diese von die 12 aus den 30 zum Beispiel, die er dann in seine Verwaltungsdienste beruft. Und wenn wir diese Geschichte zum Beispiel lesen, wo David in der Höhle eingeschlossen war und Saul vorne genächtigt hat oder sich ausgeruht hat und die Männer Davids, die Berufenen, sagen, auf, heute hat Gott ihn in deine Hand gegeben, dann ist der eine Erwählte, der den anderen Erwählten schützt und seine Berufung zurückhält. Das ist für mich ein ganz wichtiges Beispiel, einfach wenn man mal diese Unterschiede so genau betrachtet, wie man sorgfältig damit umgehen kann und wie man solche Dinge eben auch missachten kann. Und wie Erwählte auch versuchen können, Berufene zu manipulieren zu Diensten, die nicht richtig sind. Also es geht ja auch umgedreht. Saul als Beruf, als Erwählter hat ja versucht, den Berufenen, nämlich Jonathan, zu instrumentalisieren gegen David. Und der lässt das auch nicht mit sich machen. Es geht also auch andersrum. Also es können Erwählte diese richtige Funktion beachten und es können auch Berufene in ihrer Funktion bleiben. Und er sagt, ich weiß ja, dass der Herr dich erwählt hat, um König zu sein. Aber ich möchte der Zweite nach dir sein. Also egal in welcher Position wir sind, von Gott erwählt zu einem bestimmten speziellen Amt oder berufen in einen speziellen Dienst, ist es, dass wir dort sorgfältig darauf achten, dass wir nicht die Erwählten Gottes versuchen zu meucheln. So wie das hier Korah und diese berufenen Leute gemacht haben. Und das bestätigt nochmal, so wenig wie die Erwählung jemanden zu einem unfehlbaren Menschen macht. Neben Saul war ja zum Beispiel auch Judas ein Erwählter. Siehe, ich habe euch auserwählt, sagt Jesus, und einer von euch ist ein Teufel. So wenig schützt die Berufung vor Irrtum oder schweren Fehltritten, denn diese 250 Leute, die sich gegen Mose und Aaron verschworen hatten, waren Berufene der Gemeinde. Und das sollte uns nüchtern halten, dass es niemanden auf der Welt gibt, der praktisch vom Amt her darauf schließen dürfte, dass er unfehlbar sei. Deswegen ist diese Unfehlbarkeit, Erklärung des Papstes, einfach ein Betrug, ein Selbstbetrug und ein Betrug. Kein Amt schützt davor, zu irren. Eigentlich logisch, oder? Aber wir brauchen diese biblischen Beispiele, um das für uns selber klar zu haben. Und dann ist es auch klar. Dann kann das Dogma so oder so sein, wie es will. Die Schrift bezeugt uns beides. Der Erwählte kann abweichen, der Berufene kann sich schwerst irren. Und das muss uns zu einer nüchternen Distanz führen zu jeder Mann, der in Folge Gottes in dem Amt ist und gleichzeitig eben nicht nur zu einer nüchternen Distanz, sondern ebenfalls auch zu einer sorgfältigen, segnenden, unterstützenden Haltung. Wie in so vielen Seiten muss man sich hüten vor Extremen in beide Richtungen. Auch das gehört ja zur Weisheit. Lesen wir ja zum Beispiel, ich glaube im Prediger, Armut und Reichtum gibt mir nicht. Also weise Menschen bitten Gott um Bewahrung für extreme Ausprägung in diese oder in jene Richtung. In diesem Fall, was Armut und Reichtum betrifft, dass ich nicht arm werde, also nicht arm bin und aus der Not mich am Eigentum eines Armen vergreife und dass ich nicht, wenn ich reich bin, satt werde und dich vergesse, Gott vergesse. Das sind beide Extreme, oder alle Extreme haben immer die Möglichkeit, die leichteste Möglichkeit, von Gott abzuweichen. Nächsten Beispiel. Im Kapitel 26 werden wir nochmal darauf hingewiesen, wieder im vierten Buch Mose, auf diesen selben Sachverhalt. 4. Mose 26, Vers 9. Und die Söhne Eliabs, Nemuel und Datan und Abiram, das ist der Datan und der Abiram, Berufene der Gemeinde, welche wieder Mose und wieder Aaron haderten in der Rotte Koras, als sie wieder den Herrn haderten. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und Korah, als die Rotte starb, indem das Feuer die 250 Männer verzehrte und sie zu einem Zeichen wurden. Aber die Söhne Korahs starben nicht. Wenn wir hier ein zweites Mal von demselben Sachverhalt lesen und die Männer nochmal mit Namen bezeichnet hören, dann ist das nicht ein Zufall, sondern dann ist es Gott wichtig, dass eben nicht nur die Heldentaten von Berufenen einen Niederschlag finden in dem Wort Gottes, sondern auch die Schandtaten. Eine dieser nüchternen Tatsachen in der Bibel, dass nichts beschönigt und nichts schlecht geredet wird, sondern dass man ausgewogen oder dass Gott ausgewogen auf diese beiden unterschiedlichen Prägungen oder Wege von Menschen Bezug nimmt. Das heißt für uns wiederum, wir müssen uns mit unserem Reden sorgfältig bewegen, dass wir nichts schönreden, aber dass wir zum anderen eben auch nicht alles oder nur Schlechtes reden. Auch das sind wieder zwei Extreme. Es gibt Menschen, die reden noch das dusseligste Zeug, nett und wichtig, und andere, die können an gar nichts was Gutes finden und reden nur Böses. Und beides sind Extreme, die man vermeiden darf, weil der Geist Gottes ausgewogen berichtet, redet, ausgewogen wirkt auch in uns. Dann gibt es noch was Merkwürdiges. Ja, was heißt merkwürdig? Es gibt was Besonderes. Nämlich einen großen Zeitsprung bis in das Buch Jesaja. wo wir erst das nächste Mal von Berufen hören, von Berufung hören. Und zwar dort nicht von Menschen, sondern von dem, was wir vorhin hatten, dieses Trompeteblasen, das Einberufen der Gemeinde. Das hat also nicht etwa aufgehört nach der Wüstenwanderung, sondern das ist in Israel geblieben bis auf den heutigen Tag, nur dass man heute nicht mehr mit silbernen Trompeten, sondern mit Widderhörnern, mit dem Shofar bläst. Das ist ein heiliger Ruf für einen Juden. Damit wird der Sabbat eingeleitet. Eine Festversammlung, also das, was vielleicht für Christen die Kirchenglocken sind, das ist für den Juden dieser Ton der Trompete. Und da lesen wir einmal im Propheten Jesaja, und zwar gleich im ersten Kapitel, im Vers 13, was dazu. Bringet keine nichtigen Opfergaben mehr. Räucherwerk ist mir ein Gräuel, Neumond und Sabbat und das Einberufen von Versammlungen, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Eure Neumonde und eure Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin des Tragens müde. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Selbst wenn ihr des Betens viel macht, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blutes. Da wird nämlich gleichzeitig was zur Gebetshaltung gesagt. Wie betet ein Jude? Steht doch her. Stehend und mit ausgebreiteten Händen. Nicht so, sondern so. Das ist diese Haltung des Empfangens. Das ist die Haltung des Bittens. Guck mal, wenn ihr irgendwo nach Katastrophen Hilfsgüterverteilung das Foto seht, stehen die Leute alle unten und erwarten, dass ihnen was gegeben wird. Und gleichzeitig, als drittes, zeigt es nämlich noch die Reinheit der Hände. Und Gott verweigert sich dort der Berufung der Versammlung, weil diese Hände, die beten, mit Blut befleckt sind. Das ist also diese dreifache Haltung, die wir, oder diese dreifache Bedeutung, wenn wir beten, ist es dieses, dieser Ruf zu Gott, dass wir unser ganzes Inneres öffnen. Es ist die Bereitschaft, Hilfe zu empfangen und wir halten ihm noch unsere Hände hin, dass er uns prüfen kann, ob wir aufrichtig sind. Denn beim ersten Mal beten, was ist das erste Beten, was uns in der Bibel begegnet? Nein, nein, erste, die zeitliche. Wann ist das erste Mal vom Beten die Rede? Viel eher. Natürlich. Natürlich. Genau, es ist das Opfernde, das Anbeten Gottes. Die Opfergabe, die gebracht wird und der aufsteigende oder der niedergedrückte Rauch. Und zur Opfergabe Kains wandte sich der Herr nicht. Warum? Natürlich, da war es noch nicht passiert. Aber dieses Herz des Blutes war da schon in ihm. Gott redet Kain nämlich an, bevor er seinen Bruder schlägt. Warum ist sein Angesicht niedergedrückt? Zur Erde. Und wenn es heißt, dass Gott hört, bevor wir reden, dann sieht er natürlich auch, bevor wir reden. Dann brauche ich nicht erst zu beten, wenn meine Hände befleckt sind. Dann kann ich nicht sagen, ach Herr, hilf mir. Und was ist mit dem Blut deines Bruders? Da habe ich vergessen abzuwaschen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das Besondere hierbei ist, wenn die berufen haben, haben die das alles richtig gemacht. Die haben das nach der Ordnung Gottes gemacht. Und trotzdem sagt er, es ekelt mich an. Die haben nicht etwa den Sabbat auf den Montag verlegt oder sowas, sondern das war der richtige von Gott gewählte Tag. Das waren bestimmt auch koschere Opfer, das war eigentlich alles, wie das wollte. Und trotzdem sagt Gott, es ekelt mich an, ich will davon nichts wissen. Was heißt das? Dass es keinen richtigen Ritus gibt, solange das Herz oder das Leben falsch sind. Wir können nicht sagen, weil wir die ordentliche Liturgie beten oder weil ich in der richtigen Konfession erzogen oder getauft worden bin, muss Gott mich anhören, wenn mein Leben nicht mit seinen Ordnungen übereinstimmt. Dahin müssen wir umkehren. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wenn ich katholisch bin, ich evangelisch werde oder wenn ich evangelisch bin, vielleicht Baptist oder aus einer Freikirche dann endlich wieder in die allgemeine Kirche, nämlich in die katholische einzutreten, sondern es geht darum, dass wir unsere Herzen reinigen. Das ist das, was notwendig ist, um als Erwählter und Berufener Gottes auch in seiner Gunst zu stehen. Und andersrum, wenn ich Christ bin und wenn ich merke, es fehlt die Freude, das Glück der Erwählten, ich habe keine Erhörung, wenn andere berichten, dass Gott ihre Gebete erhört, dann ist das dieser einfache Weg, nämlich von Herzen oder mit dem Herzen zu Gott umzukehren und das im Alltag sehen zu lassen. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Wer über andere gequatscht hat, macht es nicht mehr. Naja, das sind immer so die Dinge. Wir wissen ja genau, die Sünden, die andere machen, sind die schlimmen. Eigentlich jeder Mensch davon tief überzeugt. Was ist denn mit denen, die auch in der Schrift stehen? Neid, Zorn, Zank, Geiz. Diese einfachen Dinge. Umkehren zu Gott, dann wendet er sich dazu. Ebenfalls im Propheten Jesaja, und zwar Kapitel 48, ist wieder eine wichtige Sache, die mit der Berufung zu tun hat. Jesaja 48, Vers 12 heißt es, höre auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener. Ich bin der, der ist, ich der Erste, ich auch der Letzte. Auch hat meine Hand die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Ich rufe ihnen zu, allesamt stehen sie da. Versammelt euch, ihr alle, und hört. Hat uns das noch was zu sagen? Konzentriere das mal. Höre Berufene. Wenn Gott uns beruft, oder andersrum, wenn Gott uns bei unserem Namen oder gar noch mit seinem Namen ruft, dann sollten wir nicht hören. Ruf hat nun mal mit Hören zu tun. Und der Name hat eben was mit dem Hören zu tun. Ich sage doch nicht Johanna, wenn ich Horst meine. Zum Beispiel. Und wisst ihr, was das noch heißt? Der uns den Namen gegeben hat, der hat auch ein Recht, uns zu rufen. Wenn es heißt, Ehre Vater und Mutter, dass es dir wohlgehen, du lange lebst auf Erden, ist das nicht ein Elternentlastungsprogramm. Sondern oder ein Kinderquälprogramm oder irgend sowas, sondern es stellt diese eine Ordnung fest, dass der den Namen gibt, auch das Gehör verdient. Es wäre merkwürdig, wenn meine Kinder Frank zu mir sagen, mach mal dies oder jenes. Aber wenn der Vater zu seinen Kindern das sagt, ist das korrekt. Und wenn mein Vater zu mir gesagt hat, oder heute sagt Frank, mach dies oder jenes, dann ist das sein Recht. Der hat mir den Namen gegeben. Das ist ganz wichtig. Gott ruft meinen Namen. Bitte? Das ist gut. Das ist wichtig. Das ist, den Namen geben heißt, diese Person bezeichnen, ihr Identität geben. Und wir haben eine Verpflichtung zu hören. Und wir haben eine absolute Verpflichtung, wenn wir gläubige Eltern haben. Logisch. Denn dann rufen sie im Namen Gottes, im Auftrag Gottes. Und wir wiederum, unsere Kinder, im Namen Gottes und auch in den Auftrag Gottes hinein. Nicht nur im Auftrag Gottes, auch in den Auftrag Gottes hinein. Es ist sehr schwierig, solange wir widerspenstig sind. Und es ist unglaublich schön, wenn wir uns da hinein begeben. Wirklich, es ist ein ungeheurer Segen, wenn wir das lernen. Weil wir dann den Segen Gottes von Generation zu Generation nicht nur weitergeben, sondern erleben können. Und Gott ruft sein Volk beim Namen. Und es fasziniert mich, dass dieser Vers so präzise ist. Ihr könnt euch den echt fett anstreichen in der Bibel. Der ist unglaublich wichtig. Höre auf mich, Jakob, und Israel, mein Berufener. Was sagt denn Gott damit? Wer war das? Richtig. Das ist dieselbe Persönlichkeit. Und Gott kennt alles. Er kennt unsere Herkunft und er kennt unsere Zukunft. Er kennt unseren Namen, den wir mit der Geburt gekriegt haben von unseren Eltern. Und er gibt uns einen neuen Namen und er benutzt beide. Deswegen lesen wir von dem Völkerapostel Paulus, dass er der Saulus war. Und deswegen kennen wir Jesus, der der Christus genannt wird. Dieselbe Persönlichkeit. Beide Facetten eines Seins. Bei Jesus ist es die menschliche und der Christus ist die göttliche Seite. Genauso ist Jakob die natürliche Herkunft und Israel die Berufung. Höre Jakob und Israel mein Berufener. Das hört sich für mich so an. Komm Kind, du bist doch meins. Das ist eine Ermutigung und auch eine Straffung. Und mutet dem, ich sage ich mal, das mutet uns zu, dass wir keine Ausflucht haben. Israel konnte nicht sagen, nee, heute bin ich mal bei Jakob. Morgen kannst du wieder zu mir kommen und was von mir verlangen. Gott sagt, Jakob und Israel, das sind deine beiden Namen, deine beiden Naturen. Dein menschliches und dein göttliches Sein. Sollten meine Aufmerksamkeit haben. Das ist manchmal schwer, oder? Wenn man Christ geworden ist, dann denkt man manchmal, ach naja, früher war ja auch nicht ganz schlecht. Dann konnte ich machen, was ich wollte. Da kam der Kumpel und hat gesagt, komm, Einen Kopf rauchen wir noch zusammen. Kann Gott nicht mal weggucken? Er kennt beides. Er kennt unser Frühes und unser Heutes und nimmt uns so, wie wir heute sind, trotz unserer Herkunft so ernst, dass er erwartet, dass unser ganzes Wesen auf ihn achtet. Das ist gut, ja? Gott ist gut. Und ich finde das so präzise. Und es ist so gut, wenn wir das lernen, dass Gott, der uns ruft, natürlich will, dass wir hören. Und wenn er uns beruft, dann logischerweise am meisten. Und wir sind berufen. Und ein letztes. Im Propheten Joel Kapitel 3, und dann machen wir morgen, so Gott will, und wir leben mit dem Neuen Testament weiter. Im Prophet Joel heißt es im Kapitel 3, Vers 5. Findet ihr das? Haben wir schon betrachtet miteinander. Hosea, Joel, Amos, Micha. Mhm. Im Vers 5. Ich weiß nicht, ob jeder dieselbe Zählung hat. Es ist in manchen Bibeln auch im Kapitel 2, Vers 32. Und es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, gerettet werden wird. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den Übriggebliebenen, welche der Herr berufen wird. Haben alle gefunden? Da haben wir es wieder. Der Name, in diesem Fall der Name des Herrn. Wer den anruft, und da wird deutlich, dass die Berufung mit eine doppelseitige ist. So wie es heißt, bei der Erwählung, nicht ihr habt mich, sondern ich habe euch erwählt, heißt es bei der Berufung, wenn ihr den Herrn anruft, ist ja auch ein Rufen, werdet ihr gerettet werden, und ich habe Rettung bei den Berufenen. Bei der Erwählung geht es ganz von Gott aus. Bei der Berufung gibt es eine Resonanz. Deswegen ist im Neuen Testament gesagt, dass wir unsere Berufung festmachen können. Wie denn? Indem wir auf den Ruf antworten. Ich erinnere mich da wieder an diese Geschichte, die ich als kleiner Junge erlebt habe. War mit meinem Vater in den Pilzen. Ein Sommerregen ist wieder gegangen, und da wir durch eine Schonung mussten, hat mich mein Vater mit meinem Regenkeb auf so einen Baumstumpf gesetzt, sagt hier, warte. Und dann war er endlos lange weg. Ich kann das als Erwachsener schwer abschätzen, aber ich schätze bestimmt 20 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde. Als Kind kam mir das furchtbar endlos vor. Und irgendwann habe ich angefangen zu rufen, Papa, Papa. Nee, Vati. Ich habe Vati gesagt. Vati. Und dann dieses Rauschen und dieser ständige Regen, der da fiel. Und ich habe gemerkt, ich habe ganz laut geschrien. Ich war dann schon heiser. Und es ist fast untergegangen in dem rauschenden Regen. Ich wusste, dass es gar nicht weit geht. Und irgendwann habe ich die Stimme meines Vaters gehört. Hallo, ich komme schon noch. Und dann habe ich irgendwann ihn huschen sehen durch diese kleinen Bäume und dann war er wieder verschwunden. Dann war ich beruhigt. Rufen und antworten, das ist diese Beziehung, weißt du, so wie Gott uns ruft. Ich bin immer ganz außer mir. Und das hat sich noch nicht gelegt in den ganzen Jahren, wo ich schon Kinder erziehe. Wenn ich sie rufe und sie antworten mir nicht. Ich rufe eins mit Namen und das wurstelt einfach so weit und tut, als ob es nicht hört. Das muss nicht gleich gelehrter Fußstimmen sein. Yes, Sir. Sondern es reicht zu sagen, ja. Das ist Antwort geben, wenn jemand ruft. Wenn Gott uns ruft, muss ich nicht sofort aus dem Bett springen oder so. Obwohl Samuel das macht. Samuel. Schön, dass er draußen entsteht bei Eli. Du hast mich gerufen, nein, geh ins Bett. Schlaf schön weiter. Samuel. Eli, was ist denn? Da erkannte er, dass der Herr ihn gerufen hat. Wenn er wieder ruft, ich war das nicht, Gott redet mit dir, sagt dann dieser alte Priester. Gott redet mit dir. Wenn er wieder ruft, sagt, hier bin ich ja. Und der Junge macht das und ist ein Mann, den Gott ein Leben lang brauchen kann. Der auch seine Ecken hat, der seine Kinder nicht so erzogen kriegt, wie er selber dienstbereit war. Lesen wir dann. Der Zeit seines Lebens Saul nachtrauert, obwohl er ihm ganz klar das Gericht Gottes angekündigt hat. Er hat also nicht gefehlt in dem, was sein Auftrag war. Aber in seinem Herzen war er zu weich. Er ist ein Mann, der bis zum Schluss ein Hörender ist, weil er von einem Mann Gottes, der selber sehr, sehr, sehr gefehlt hat, unterwiesen worden war, dem Ruf zu hören, zu folgen. Ich denke, wir brauchen auch solche Leute, die uns unterweisen, nicht nur die Stimme Gottes zu hören, das ist noch vergleichsweise leicht, sondern ihr zu folgen. Und wenn wir hier zusammen sind in solchen Seminaren, dann ist es eigentlich dieses eine Ziel, was ich zumindest, was meine Leidenschaft ist, euch, meine Geschwister, da zu ermutigen, der Stimme Gottes Folge zu leisten. Das ist sein Wort. Das ist aber auch das, was er durch seinen Geist uns weitergibt und das ist das, was er hier und dort durch unsere Brüder oder Schwestern uns nahelegt. Das zu tun. Es lohnt sich, es macht Freude. Es ist ein spannendes Leben. Es ist ein gesegnetes Leben. Es ist ein Leben, was Ewigkeitswert hat. Ich möchte es mit nichts eintauschen auf dieser Welt. Amen.